Natürlicher Glauben, Teil 7. Gut, einige haben richtig aufgepasst. Wir reden heute, wir machen da weiter, wo wir das letzte Mal aufgehört haben. Wir reden über die Macht deiner Worte. Ist gut, die Macht der Worte, das brauchen wir noch nicht. Könnt ihr das den Beamer nochmal auf schwarz stellen? Danke. Also, braucht ihr gleich für was anderes. In der erfolgreichsten Märchenerzählung aller Zeiten, der Star Wars Saga. Wer hat schon mal einen Star Wars Film gesehen?
Alle.
Okay, sehe ich fast keine Hand unten. Gut. Die anderen können das ab heute dann auch wieder sagen. Zumindest ein Teil davon. Da wurde jener Satz geprägt, der ja heute schon Kult ist. Die Macht wird mit dir sein. Haben wir gehört, oder? Möge die Macht mit dir sein. Wir schauen uns jetzt einen kurzen Filmausschnitt an aus der Episode 5 oder für die Älteren von uns, das war der zweite Film, der in den Kinos kam, wo es um die praktische Umsetzung von Macht geht. So, bitte Film ab. Und vielleicht zwischendurch kurz ein, zwei, drei Infos, bis die Technik soweit ist. Also der junge Pastorenanwärter Luke hatte gerade einen großen geistigen Kampf gewonnen. Ihr wisst schon, der Todesstern wurde zerstört mit seinem Flugzeug X-Wing Fighter. Und danach musste er dann auf die Bibelschule. Und sein Ausbilder war so ein kleiner grüner Mann, der hieß Yoda. Und der wohnte auf einem ganz einsamen Planeten. Ich glaube, der ist der einzige denkende Lebewesen dort. Ein bisschen alt, ein bisschen gebrechlich, aber der Beste seiner Art. Yoda war der Trainer für all die Bibelschüler, Anführungszeichen, für all die Jedis der letzten 200-300 Jahre. Und jetzt kommt er eben dort an und bekommt dann seine ersten Lektionen. Und eine dieser Lektionen ist hoffentlich jetzt bereit, dass wir sie uns anschauen können. Seid ihr soweit, Technik? Fantastisch. Negative Worte haben negative Kraft. Positive Worte haben positive Kraft. Es ist traurig, dass wir Christen oft die Letzten sind, die diese Grundwahrheiten und Grundprinzipien überhaupt anerkennen. Dieser X-Wing-Fighter, ich habe ja mal einen mitgebracht. Er hat mir meinen Sohn geschenkt zum Geburtstag. Ja. Für mich, ja. Steht in meinem Büro irgendwo oben, wo man nicht sieht, aber hat ja eine Symbolik, ne? Das war ja das kleine Ding, was letztendlich den bösen Erwichter zum Schluss. Aber der stand ja für Luke für viel mehr als nur für ein Transportmittel. Sondern zum einen war es seine mächtigste Waffe im Kampf gegen das Böse. Zum anderen repräsentierte das gerade aber auf diesem Planeten, wo er jetzt war, ja sein Leben. Er konnte ja nicht mehr weg ohne das. Also insofern war das nicht einfach nur eine kleine Übung, sondern für ihn brach die Welt zusammen, als er es nicht rausbekam und dachte, okay, das geht ja gar nicht. Es war auch seine Zukunft. Wer den zweiten Teil zu Ende sieht, der sieht ja, dass er auch das zweite Mal wieder erfolgreich war und den neuen Todesstern dahin beförderte, wo er hingehörte, pulverisiert ins All. Und das alles versank vor seinen Augen. Sein Leben, seine Rettung, seine Zukunft. Und ich habe mich da immer wieder gefunden, bevor ich Jesus fand, war ich in einer ganz, ganz ähnlichen Situation. All die drei Dinge waren auch bei mir irgendwie versunken. Ich kam nicht recht dran. Ich hatte nicht wirklich eine Zukunft. Und Leben würde ich das auch nicht nennen, was ich damals als Existenz hatte. Und ja, Rettung, ich wusste ja nicht mal woher. Gott war für mich ja nichts weiter als eine religiöse Figur. Ich wäre einer von denen gewesen, na, vielleicht so, nicht was, wer war das Kind von Maria und Josef, das hätte ich euch noch sagen können. Aber was Jesus so ganz genau mit Weihnachten und so war, das wirklich das Wichtigste, war es nicht wirklich. Ja, man ist zwar in die Kirche gegangen, aber naja. Das letzte Mal haben wir uns unterhalten über die Macht unserer Zunge. Wir haben uns angeschaut, Jakobus 3, was sagt die Bibel darüber? Welche Autorität hat das, was wir sprechen, tatsächlich? Lest es bitte nochmal nach. Es ist ein sehr bemerkenswertes Kapitel über unser Reden. Wir haben uns die vierte Dimension ein bisschen angeschaut, gesehen, dass wir hinter den Vorhang greifen können, buchstäblich hinter den Vorhang des Sichtbaren und des Unsichtbaren in die Existenz bringen können. Und wir haben letztendlich das, wo viel Rückmeldung auch kam, wir haben uns den Quantenglauben angeschaut. Wie selbst in dieser Wissenschaft dort Dinge erwiesen oder herausgefunden wurden, die all das stützen, was Jesus über die Worte sagt. Wenn ihr Markus 11 lest, das könnte fast sein, wo George Lucas abgeschrieben hat, als das Ding auf den Sumpf rauskam. Was hat er gesagt? Wenn ihr sprecht zum Feigenbaum, mit der Verdorren, zu Bergen werden sie sich hinwegheben. Ich meine, haben wir gerade gesehen, war ein kleiner Berg. Für Luke, der größere Berg, den er nicht bewegen konnte. Heute möchte ich mit euch drei weitere Indizien für die Macht der Worte betrachten. Das erste ist kurz und schnell erzählt. Das ist Neurologie. Die Neurologie ist permanent dabei, Dinge zu bestätigen, die das Wort uns sagt. Wenn wir wissen, dass 80% all der Krankheiten unserer Zeit psychosomatischen Ursprungs, also seelischen Ursprungs sind, die Auswirkungen auf den Körper haben, wohlgemerkt, dann wird einiges deutlich. Was reden die Leute? Sie reden das, was sie sehen, das, was sie fühlen, das, was sie umgibt. Und dass das nicht immer Sonnenscheinsituationen sind, wissen wir. Dadurch befestigen sie die Umstände, die ohnehin schon schlecht sind in ihrem Leben. Sie manifestieren sie und sie bauen sie aus, ohne dass sie das wollen. Denn das, was ich spreche, wird immer existenter, immer manifester, immer greifbarer. Und das ist eine Negativspirale, die nach unten führt, wo eigentlich niemand hin will. Aber wer hat gelernt, das zu sprechen, was man will, anstatt das, was man sieht? Und genau das macht den Unterschied. Neurologen haben herausgefunden, dass das Sprachzentrum im Gehirn alle anderen Systeme unseres Körpers kontrolliert und antreibt. Das Sprachzentrum. Das, wo deine Worte rauskommen, bestimmt, was dein Körper fühlt oder nicht fühlt. Ob er gesund oder krank ist. Ob er Richtung Heilung geht oder Richtung Verschlechterung. Man hat bei einer Frau gemessen, dass sobald sie negative Dinge hörte, ihr Gehirn damit begann, giftige Substanzen in ihrem Körper auszuschütten. Könnte es sein, dass wir mit unserem eigenen Reden uns selbst permanent vergiften und uns dann wundern, warum unser Immunsystem am Boden ist, warum wir jede Erkältung mitnehmen, jede üble Sache uns begegnet, uns, gerade mir, warum mir? Weil ich es mit meinem Reden eigentlich manifestiert habe. Ich habe sozusagen eine Autobahn gebaut, wo all das Negative zu mir hin kann. Durch mein Reden. Und dann umgebe ich mich noch mit Leuten, das ist das Schlimmste, die genauso reden. Ich habe nichts gegen alte Leute, ich will selbst mal alt werden. Aber ich habe ein paar beobachtet, die so gehandelt haben, wie ich hoffentlich mal nie handeln werde. Die stehen zusammen, 3, 4, und unterhalten sich, ich weiß nicht, ob es stundenlang war, es war ungefähr eine Stunde, über ihre Krankheiten. Fast schon in der Art und Weise, hey, du hast jetzt nichts gemacht, was ich habe. Ich habe dann ein Geschwür, einen Tumor in meinem Gehirn schon seit Jahren. Und das tut manchmal ganz schön weh. Und irgendwann bringt mich das um. Dann sagt er, ist gar nichts. Sollst du mal meine Frau sehen, womit die gerade rumkämpft. Das ist der Hammer. Die Ärzte kriegen es nicht geregelt. Und so unterhält man sich. Man will natürlich mitteilen, wir sind kommunikative Wesen. Aber was passiert? Du baust Straßen für die falschen Fahrzeuge. Dinge, die dich eigentlich nie erreichen sollen, die du gar nicht willst. Du baust deine Straße, indem du permanent das redest, was ist, und manifestierst es. Und vieles von dem, was ist, ist einfach nur, weil du redest. Andere Dinge wären längst schon wieder weg. Ich beobachte das bei Christen, die auch Anflüge bekommen von irgendwelchen Ladungen, die keiner will, wisst ihr? Krankheit da und Zipperlein da. Und die gehen anders damit um. Die sagen, dass einer Person, die dann mit dir betet, und von da an redet sie nur über ihre Heilung. Und das Ergebnis, in der Frau gesprochen, die ist schon über 20 Jahre mit dem Herrn, die sagte, nichts von dem, was zu mir kam, ist je geblieben. Die Dinge sind alle wieder gegangen. Das ist nicht normal. Normal sagt man ja, es wird immer schlimmer im Alter. Es kommt immer mehr dazu. Mein Vater sagte früher, bevor wir, glaube ich, war, die Einschüsse kommen näher. Ich sage, nee, Papa, heute sagen wir das ja nicht mehr. Die Einschüsse kommen nicht näher. Wir sind einschussfreie Zone. Amen. Negativität, Bitterkeit und Unvergebenheit töten vor der Zeit. Das behaupte ich mal ganz krass. Nach allem, was ich bisher gesehen, gehört habe, diese drei Dinge töten vor der Zeit und machen krank. Ja, aber ich habe jetzt keine Zeit, über Vergebung ausgiebig zu reden. Das ist ja neulich passiert, das wird immer wieder passieren. Bei jedem Bevo ist das ein Kernthema. Oder Bitterkeit, die ja dadurch kommt, wenn ich nicht vergebe, habe ich ja Recht auf Bitterkeit, Recht sauer zu sein, Recht jemandem was nachzutragen, weil mir ist ja übel gehandelt worden. Aber es ist so, wie ich sag. Ich trinke Gift und hoffe, den anderen bring's um.
Das passiert, wenn ich nicht vergebe, wenn ich Bitterkeit zulasse.
Lass sie nicht. Beobachte doch mal, was Bitterkeit nur über eine Nacht mit dir macht, wenn du einen Ehestreit hast zum Beispiel. Nur über eine Nacht. Es verhärtet. Du willst noch weniger zuhören, du gehst noch mehr vom Negativen aus und erwartest noch mehr, dass es schlimmer wird. Eine Nacht. Was passiert, wenn das Jahre geht? Das wird verkrustet. Das ist wie eine hässliche Schildkröte in dir, wo nichts mehr durch kann, was gut ist. Nur die negativen Dinge. Es ist wie so eine semipermeable Membran, wo was reinkommt, aber nichts raus. Und das braucht ja keiner. Ne? Gore-Tex fürs Herz. Das andersrum funktioniert. Brauchen wir nicht wirklich. Das Zweite, was ich mir mit euch angucken kann, und jetzt können wir vielleicht mal die Präsentationen drüber schalten, da habe ich ein paar Folien zu, ist Wasser. Wasser ist unser fünftes Indiz von den sechs, die ich euch mitgeben möchte, um über Worte zu reden oder nachzudenken. Dr. Masaru Emoto, er ist ein japanischer Wissenschaftler, der experimentiert seit Jahren mit Wasser als Träger von Informationen. Und ich zitiere jetzt mal einen Ausschnitt aus dem Buch Wasser und Salz. Da steht Folgendes. Die Macht des gesprochenen Wortes. Der bekannte japanische Wissenschaftler Dr. Masaru Emoto hat in den letzten 10 Jahren ein interessantes Experiment gemacht. Er hat mit Wasser gesprochen. Genauer gesagt hat Masaru Emoto das Wasser mit unterschiedlichen Inhalten besprochen. Dieses Wasser hat er anschließend in zahlreichen Versuchen bei minus 5 Grad Celsius fotografiert. Wasser, das mit den Worten "Du machst krank" informiert wurde, zeigte eine chaotische Struktur, ähnlich einem Krebsgeschwür im Körper. Während das gleiche Wasser, das anschließend aufgetaut, mit dem Wort Liebe informiert und wieder auf minus 5 Grad eingefroren wurde, eine perfekte geometrische Struktur, einem Kristall darstellte. Daraus wird eigentlich auch das Wort Lebensmittel bzw. Totemittel, daraus wird ersichtlich, dass auch Worte Lebensmittel bzw. Totemittel darstellen können. Jeder kennt die Macht der Worte. Worte sind nichts anderes als die ausgesprochene Manifestation unserer Gedanken. Es ist also sehr wichtig, auch im persönlichen Umfeld darauf zu achten, positiven Gedanken anderer zu begegnen. Wir wissen, dass Worte alles anrichten können. Ein einziges gesprochenes Wort kann eine solche Wirkung haben, dass wir es jemandem möglicherweise ein Leben lang nicht mehr vergessen oder verzeihen wollen. Mit unseren Gedanken und Worten können wir Menschen in Euphorie versetzen und wir können ihnen Mut zum Leben machen oder sie in Angst und Schrecken versetzen. Selbst wenn wir ein von Grund auf gesundes Leben führten, könnten wir doch krank werden, wenn die Menschen in unserem Umfeld uns immer wieder mitteilen, du machst mich krank. Das kann sich auf uns derart destruktiv auswirken, dass uns diese Menschen mit ihren Gedanken und Worten vorzeitig ins Grab bringen können. Ich möchte den Gedanken gar nicht so weit verfolgen, dass es andere tun können, wobei da sicherlich was dran ist, sondern vielmehr den Gedanken, dass wir das mit unseren Worten sehr wohl tun können. Ich habe wenig Furcht vor Leuten, die irgendwas über mich oder zu mir sagen, weil ich nehme Worte an oder ich lehne sie ab. Und ich mache meine Worte und die entkräften Dinge, die andere sagen, auch ganz klar. Denn ein unverdienter Fluch trifft nicht zu. Aber wenn ich mir den Fluch selbst zuziehe durch meine eigenen Worte, ist es eine ganz andere Situation. Dieser Professor oder Dr. Emoto machte eine Übung mit 2 Gläsern Wasser. Er stellte 2 Gläser auf einen Tisch. Ich hoffe, die halten das aus, ja. So. Das eine Wasser, das verfluchte er. Er sprach zu dem Wasser, ich verfluche dich, du bist ein ekelhaftes, krankmachendes, widerliches Wasser. Er nahm das Wasser, fror es bei minus 5 Grad ein und fotografierte dann auf mikroskopischer Basis die Flüssigkeit, die gefrorene Flüssigkeit. Und dabei kamen Bilder raus, wie hier dieses Adolf Hitler wurde einfach ausgesprochen über diesem Wasser. Und es war ein ganz destruktives Bild, was die Mikrokamera dann lieferte. Du machst mich krank, sah so aus. Kein Wasser, was wir wirklich trinken wollen. Ne? Das andere Glas, das umgab er mit Lob und liebevollen Worten. Er sagte, du bist gutes Wasser, du bist trinkbar, du bist ein Genuss, du baust auf, du bringst Leben und so weiter. Er sprach positive Worte, Mutter Teresa und was auch immer ihm einfiel und umgab es
mit positiven Worten. Bei Mutter Teresa zum Beispiel änderte sich das Wasser in diese Struktur, wie ein Diamant fast, in kristalline Struktur. Oder Liebe und Dankbarkeit, schaut euch das an. Liebe, sagt Emoto, ist das schönste Bild, was er je gemacht hat, ist nach Liebe immer geschehen. Diese Struktur ist so perfekt, das könnte ein Kunstwerk sein, von einem Grafiker angefertigt. Und das sah dann so aus. Er kochte anschließend in beiden Wasser Reis. Das sind Japaner, die kochen gerne Reis. Das eine wurde köstlich und das andere verdarb. Das verfluchte Wasser war völlig verdorben. Seine kristalline Struktur war völlig zersetzt, zerbrochen und kaputt. Das andere war köstlich und hatte eben jene gute kristalline Struktur. Er hatte eine weitere interessante Untersuchung gemacht, nämlich am Fujiwara-Stausee in Japan, ein riesiger Stausee, wurden Wasserproben entnommen, deren Struktur völlig ungeordnet, dunkel und ohne jede kristalline Formation war. Das Foto, ja, war hier. Dieses Bild gab es wieder. Völlig zerstört und ungeordnet. Ein ganzer Stausee war praktisch voll mit Übeln. Danach führte ein Priester eine einstündige Gebetspraxis am Stausee durch. Es war kein christlicher Priester, es war einer von Jujurun-Tempel. Was er aufnahm danach, nach dieser einen Stunde, wo er das Wasser sozusagen gesegnet hat, Gutes über dem Wasser ausgesprochen hat, diese eine Stunde zeigte eine gewaltige, erstaunliche Veränderung in der Struktur. Aus der formlosen Masse wurde eine klare, hellweiße, sechseckige, lebensfördernde Struktur, die wir jetzt hier sehen können. Doch nicht genug damit. Im Anschluss ergab sich noch eine Form, die Emoto noch nie zuvor in einer seiner über 10.000 Wasserproben gesehen hatte. Es entstand ein siebenseitiger, goldfarbener Kristall. Der hier. Und da sage noch einer, Gebete könnten kein Wunder bewirken. Wir reden ja hier nur von Leuten, die positive Dinge sagen können, okay? Ein Priester irgendeiner japanischen Sekte kann nicht dasselbe bewirken, was auch nur einer von euch bewirken kann, weil ihr seid verbunden mit dem lebendigen Gott. Ihr habt nicht nur die Wahrheiten der Werte, die möglicherweise ja auch haben. Die haben auch gute Werte in ihren Orden und ihren Klöstern. Aber du hast dazu noch den Heiligen Geist, der in dir wohnt. Gott selbst hat in dir Wohnung bezogen und will dich dahin führen, dass du das Richtige sprichst. Und dann handelst du aus seiner Kraft und nicht mehr aus deiner. So wie der kleine Yoda. Ein kleines Männchen, hört man drüber lachen. Aber er wirkte ja nicht aus seiner Kraft. Und egal wie klein du dich fühlst oder wie klein andere dich sehen wollen, der in dir ist, ist größer als der in der Welt. Und das meint jeden in der Welt. So, das ist das große Geheimnis von Christen, die wissen, wer sie in Christus sind. Die Hauptmaterie unserer Welt besteht zu 80% aus Wasser. Erstaunlich, oder? Haben alle schon mal gehört, irgendwann in der Schule. Wissenschaftler fanden heraus, dass, was seit Jahrtausenden in der Bibel ja schon geschrieben steht, Mütter, die ihre Kinder schon vor der Geburt segnen, zu ihnen sprechen, wir haben erstaunliche Resultate. 90% Wasser. Melanie, bist du da? Also, 90% Wasser, segne dein Baby. Oder Chiara, oder wer auch immer jetzt noch hier spannenderweise hier ist. Segnet euer Kind. Ihr transportiert damit gute Dinge hinein in das noch ungeborene Leben. Unsere ganze Welt besteht nahezu völlig aus Wasser, inklusive uns selbst. 70% deines Körpers besteht aus Wasser. Deine Beziehung, dem, was du besitzt, es hat mit Wasser zu tun. All das Wasser bildet wundervolle, heilbringende, kristalline Strukturen. Jedes Organ von dir besteht zu 70% aus Wasser. Was hört dein Körper von dir? Hört es das, was alle sagen? Dann wirst du das haben, was alle haben. Oder bist du noch schlimmer und sprichst ständig die Schwierigkeiten überall aus? Es gibt Leute, die haben ein Zipperlein und innerhalb von einer Stunde weiß das die halbe Gemeinde. Oh, mir geht's so schlecht, ich kann doch nicht kommen, weil das und das. Wem dient das? Denn du sollst jemanden haben, dem du das sagst, der mit dir betet, der dir Glauben zuspricht. Aber was hast du davon? Gar nichts. Im Gegenteil, du sprichst es immer und immer und immer wieder in Existenz und irgendwann kriegst du es nicht mehr los, weil das ist so festgeklopft in deinem Leben. Ja, ich als Pastor kann das dir nicht wegreden. Ich kann zehnmal sagen, ich binde das in Jesu Namen, wenn du das festgebunden hast.
ist es morgen wieder so fest wie gestern.
Okay, wir können das jetzt wieder ausschalten. Soweit zum Wasser. Wir kommen jetzt schon zum sechsten Punkt oder dem dritten für heute. Wem die anderen Punkte fehlen, besorgt euch bitte den Teil 6 dieser Botschaft. Und das ist für mich auch ein ganz, ganz entscheidender und wichtiger Punkt. Es geht um das Reden in neuen Zungen. Im 1. Korinther 14, Vers 4 steht, wer in Zungen redet, der erbaut sich selbst. Haben wir alle schon gehört. Und es ist wahr und es ist richtig. Und wenn es heißt, er erbaut sich selbst, dann steht da nicht, er erbaut sich geistlich. Wird oft so verstanden. Er erbaut sich geistlich. Das passiert. Aber es ist nicht alles, was passiert. Da steht, er erbaut sich selbst. Ich selbst bin nach Paulus ein dreifältiges, nach Jesus ein vierfältiges Wesen. Geist, Seele und Leib, oder Jesus sagt noch Verstand dazu. Verstand tun wir in die Seele, wie auch immer. Alle beiden Dinge bin ich. Ich bin Geist, habe eine Seele mit Verstand, Wille, Gefühl und lebe in einem Körper. Und wenn ich das Ding erbaue, dann erbaue ich alle Elemente, die dazugehören. Richtig? Ich habe von einem Mann gelesen, gerade heute noch, der war herzkrank, hat zwei verstopfte Arterien gehabt im Körper, die waren 70-80% zu und war kurz vor einer ernsten Herz-OP. Dieser Mann saß in einem Gottesdienst, wie wir hier heute einen haben, und er hörte davon, dass eben genau das passieren kann und passieren soll. Wenn ich in Zungen bete, erbaue ich mich selbst. Ich erbaue mein Immunsystem auf. Ich erbaue Gesundheit in meinem Körper. Ich stelle Dinge wieder her, wie sie sein sollen, indem ich in Zungen bete, Worte, die ich ja nicht mit meinem Verstand verstehe. Und er tat das auf seinem Platz. Er sprach in neuen Zungen und während dieser Zeit passierte ganz gewaltig was in ihm. Das Ergebnis war, als er die Woche danach zum Arzt fuhr, waren die Arterien alle frei. Und die Herzoperation fiel aus, war nicht mehr nötig. Weil jemand in Zungen gebetet hat und sich erbaut, wieder aufgebaut, wiederhergestellt hatte durch Gottes Prinzipien. Unser Verstand ist hier manchmal im Weg. Aber nicht die Wirksamkeit des Prinzips. Unter der Überschrift Die heilende Wirkung des Sprachengebets veröffentlichte Dr. Carl Peterson, ein Gehirnspezialist der Oral Roberts Universität in Tulsa, Oklahoma, einen sehr interessanten Artikel. Darin wird berichtet, dass Dr. Peterson auf dem Gebiet der Beziehung vom Sprachengebet, von der Zungenrede und von dem menschlichen Gehirn forschte. Dadurch entdeckte er erstaunliche Zusammenhänge. Durch Forschung und Tests konnte er zeigen, dass nur während des Zungengebets unser Gehirn einzigartige Fähigkeiten aufweist. So werden zwei chemische Substanzen im Gehirn freigesetzt, die in unseren Blutkreislauf gelangen und die Effektivität unseres Immunsystems um 35-40% steigern. Dieses Phänomen fördert die gesamte Heilung in unserem Körper. Erstaunlicherweise wird dieser Vorgang von einem Teil unseres Gehirns gesteuert, von dem man bisher annahm, dass er keinerlei Funktion hat. Nur beim Zungen- bzw. Sprachengebet tritt dieser Teil unseres Gehirns in Aktion. In Zungen zu beten ist also alles andere als Zeitverschwendung. Ich behaupte sogar, dass seit ich in Zungen bete, ich wesentlich weniger Viren mitnehme und vor allem, wenn ich sie bekomme, wesentlich kürzer damit zu tun habe als je zuvor. Ich habe auch vorher als Christ in Zungen gebetet, aber nicht wirklich oft und nicht so häufig. Das mache ich erst vielleicht 10 Jahre. Aber dieses Zungengebet ist der Hammer. Es baut dein Immunsystem auf. Und da, wo andere sagen, ja, du bist halt älter, jetzt geht's halt leichter. Ja, es geht leichter, in Zungen zu beten. Und wenn du in Rente bist, hast du sogar noch mehr Zeit dafür. Aber auch sonst hast du die Zeit. Du hast die Zeit, wenn du Auto fährst. Du hast die Zeit in deiner stillen Zeit. Immer wenn dir keine Worte mehr einfallen, bete in Zungen. Und es wird mit der Zeit zu einer Gewohnheit. Du musst aufpassen, dass dann kein Fremder dann einen mitkriegt. Das könnte dann schon ein bisschen komisch werden, weil nicht jeder versteht, was ist denn Zungengebet. Hat er jetzt eine Sekte? Ist das was Komisches? Das ist überhaupt nichts Komisches. Es ist genau das, was zu Pfingsten passiert ist. Das, wo Paulus selbst in der Bibel sagt, ich spreche mehr in Zungen als ihr alle. Also es ist gar nichts Schlimmes. Einige stoßen sich, wenn wir das hier in der Gemeinde machen. Wir machen es ja bewusst nicht so oft, weil manchmal sitzt da jemand, der das erste Mal kommt und denkt, was ist das für eine irre Truppe? Sind das wirklich Christen? Ja, beruhigt euch, wir sind Christen. Aber wir sind eben Christen, die das volle Evangelium für sich in Anspruch nehmen wollen und nicht nur 2/3 davon.
Wir wollen all das, was Gott uns in der Bibel hinterlassen hat, geprüft und im Kontext natürlich gestellt, zu dem, was gemeint ist, auch mitnehmen. Und sagen, danke Herr, das Zungengebet ist eine fantastische Sache, ist für jeden Christen, ist nicht nur für Christen, für Gemeinden wie uns. Ich kenne Katholiken genauso, die in Zungen beten wie Protestanten und wie alle möglichen Freikirchen. Nur weil es noch nicht jeder macht, heißt es nicht, dass es nicht, dass es schlecht wäre, im Gegenteil. Probier es aus und du wirst dich wundern, wie dein Leben sich verändern kann. Halleluja. Das sind Themen jetzt eigentlich für den Pfingstgottesdienst, ne? Da könnte man dann nochmal tiefer einsteigen. Aber ich wollte es euch einfach mal sagen, das sind für mich 6 Indikatoren oder Indizien, man könnte fast schon sagen Beweise, dafür, dass das Reden eine massive Auswirkung hat auf Körper, Geist und Seele. Auf den Geist dachte man ja schon immer, gell? Aber es macht eben was mit deinem Körper. Überleg, was du sprichst. Sortiere Worte aus. Hab jemanden, am besten deinen Ehepartner oder jemand, der mit dir in einem Haus wohnt und sagt, bitte, wenn dir irgendwas auffällt, sag's mir. Und dann sei nicht sauer, wenn er dir am ersten Tag schon 100 Sachen sagt. Das ist normal, da war ich auch. Okay? Das sind ja unbewusste Dinge, das sind die blinden Flecken, die du am Rücken hast. Du kannst dich noch so drehen, du siehst die nicht. Erst wenn dann jemand kommt und sagt, du hast da einen Fleck. Oh, kann ich sagen, was willst du mir? Warum sagst du mir sowas? Und ich sage, Dankeschön, das ist lieb von dir, dass du mir das sagst. Alle lachen mich nur aus, vielleicht hinter meinem Rücken, aber du bist Manns genug, Frau genug, mir das zu sagen. Danke, damit kann ich was anfangen, da kann ich was ändern. Kann ich das Ding ausziehen und zur Reinigung geben und nächste Woche ist es dann wieder ohne Flecken. Und so ist es mit unserem Leben. Unser Leben hat blinde Flecken. Und keiner von uns kann sagen, wir hätten keine mehr. Im Gegenteil. Je mehr wir merken, wir haben welche, desto mehr ahnen wir, wie viel vielleicht noch da sind. Und das ist gut, deswegen haben wir einander, das ist Familie, das ist Gemeinde. Wir sagen uns Dinge, die uns Fremde nicht sagen. Und wir wertschätzen die, wir hauen dann jemanden in die Pfanne oder sind Leuten böse, weil sie uns was sagen, was noch nicht stimmt mit uns, sondern wir lieben das. Wir sind wieder weise in den Sprüchen, wir danken dafür, wir sind so froh, wenn uns jemand was sagt, was noch nicht stimmt in uns. Und dass wir was korrigieren können und dass wir weiterkommen können mit unserem Gott. Wie ist das mit dem Empfang von dem Wort, von den Worten selbst? Alles, was wir tun, beginnt immer mit dem Empfang. Und es gibt 2 Schritte, die immer den Anfang markieren, wenn es darum geht, den biblischen Glauben praktisch zu werden. Der Schritt 1 ist, entscheide dich. Im Psalm 119, könnt ihr lesen, ab Vers 27, gibt es ganz viele Ich-will-Entscheidungen, die der Psalmist uns mitgibt. Es gibt viele, viele andere Schriftstellen, wo wir klar draus sehen, es geht darum, was will ich? Wozu entscheide ich mich? Wenn du dich nicht entscheidest, machst du einfach mit den alten Entscheidungen weiter, die du irgendwann mal getroffen hast, bewusst oder unbewusst. Stimmt's? Das heißt, keine Entscheidung zu treffen, ist in der Regel eine falsche. Das ist wie Leute, die sagen, ich gehe nicht wählen. Damit entscheide ich also auch nichts. Von wegen. Alle, die nicht wählen, entscheiden automatisch bei dem, der die meiste Stimme bekommt, dass der auch gewinnt. Obwohl du vielleicht sagst, den würde ich nie wählen. Hast du denn eigentlich damit unterstützt? So, deswegen gehen wir Christen ja zu jeder Wahl. Keine Frage. Es ist unsere Bürgerpflicht und auch unsere Christenpflicht. Und genauso ist es mit der Wahl im geistlichen Bereich unseres Alltags, unseres Lebens. Im Psalm 119 stehen Dinge wie, so will ich reden über deine Wundertaten. Da steht, den Weg der Treue habe ich erwählt. Wie wird man treu? Indem du dich entscheidest, das Richtige beständig zu tun. Punkt. Treu zu sein. Treu zu sein ist was, was kann ich mir nur selbst anerziehen. Ich kann niemanden treu machen. Aber ich kann Treue fähig machen. Richtig? 2. Timotheus 2, Vers 2. Da steht, ich halte fest an deinen Zeugnissen. Aber ich fühle mich gerade so schlecht. Och, ich werde gemobbt auf der Arbeit. Und überhaupt, meine Frau, die schläft immer mit mir. Ich halte fest an deinen Zeugnissen. An deinen Verheißungen. An dem, was du gesagt hast, Gott. Egal, was mir gerade begegnet. Und ich werde nicht anfangen, das Negative vor mich hinzusprechen, sondern immer das, was du sagst. Ich laufe den Weg deiner Gebote, steht da. Das ist eine Entscheidung. Und es gibt Momente, da muss man sich wirklich neu entscheiden. Es gibt Bereiche, da muss ich jeden Tag entscheiden, was ich mache. Wenn du mal mit Pornografie Probleme hast, du bist vor deinem Computer, dann musst du vielleicht eine Weile jeden Tag entscheiden, dass du gewisse Seiten jetzt nicht nachgehst. Gewisse Suchwörter nicht eingibst. Dann ist das eine Entscheidung, die musst du eine Weile machen. Und irgendwann wird es leichter. Ehre sei Gott. Und irgendwann sagst du, es macht mir nichts mehr. Aber die Entscheidung kann niemand für dich treffen. Und nur wenn du es durchziehst, kommst du da raus. Ich will dein Gesetz bewahren und es befolgen von ganzem Herzen. Von ganzem Herzen. Von ganzem Herzen. Nicht nur halbherzig, nicht nur sonntags oder in der Zelle. Sondern ich will dein Gesetz bewahren, selbst wenn keiner zuguckt. werde ich das Richtige entscheiden. Auch wenn es mir Nachteile bringt, werde ich bei meiner Steuererklärung alles angeben. Oder keine Schwarzarbeit machen oder gar selbst unterstützen. Das sind Entscheidungen. Ich werde mich nach deinem Gesetz verhalten. Ja, ich will vor Königen von deinen Zeugnissen reden und mich nicht schämen, steht noch da. Das ist auch eine Entscheidung. Manchmal stehst du vor Königen, vielleicht ist es dein Chef, vielleicht irgendein hoher Beamter, vielleicht irgendjemand, der viel Einfluss hat. Und du kommst irgendwie dazu, vor diesem Mensch zu stehen. Und dann kannst du ducken, ja, ja, ja. Oder du kannst ihn ehren und gleichzeitig auch klar machen, wer du bist und wer Gott für dich ist. Und dabei ganz nebenbei ein Zeugnis sein, was möglicherweise ein Leben rettet. Und vielleicht sogar Einfluss auf Hunderte oder Tausende weiterer nimmt. Da steht, ich will mich erfreuen an deinen Geboten. Ja, Moment mal, aber doch nicht an allen, oder? Ja. Auch an die, die meine Freiheit einengen? An denen besonders. Weil eigentlich geben die mir Freiheit. Denn wenn ich die Freiheiten ausüben würde, die ich habe, schläfst jeden Tag mit einer anderen Frau oder mit einem anderen Mann, dann wirst du ganz schnell rausfinden, dass diese Freiheit kein Pfifferling wert ist, sondern dein Leben zerstört. Okay? Ist eine Entscheidung. Ich erfreue mich, ich will mich erfreuen an deinen Geboten. An denen, die ich gerade verstehe und auch an denen, die ich gerade noch nicht so verstehe. Ich vertraue dir. Weil ich kenne dich. Er hat mich doch rausgeholt, wisst ihr? Er hat mich aus der Schlucht geholt, wo ich aus eigener Kraft nie rausgekommen wäre. Und das vergesse ich ihm nie. Er ist mein Lebensretter. Er hat meine Treue nicht nur verdient, die gehört ihm. Unbegrenzt. Auch in meiner Fehlerhaftigkeit. Und ich will über deine Anweisung nachsinnen. Das letzte Zitat aus dieser Bibelstelle. Auch eine Entscheidung. Du kannst Bibel lesen und kannst deine Bibel in einem Jahr zweimal durchlesen und kannst nicht so viel mitnehmen, wie wenn du sie nur einmal liest und dafür dir 5 Minuten, 10 Minuten Zeit nimmst, danach darüber nachzusinnen. Nachzudenken, Gott reden zu lassen, den Heiligen Geist die Tür aufzumachen, dass er raus kann aus der Enge deines Herzens. Manchmal haben wir ein enges Herz. Und er kann es erweitern, er kann uns beschenken mit weiterführenden Gedanken, mit Eindrücken, mit Offenbarung. Also der erste Weg zum Empfangen ist, entscheide dich. Und der zweite ist, empfange Hoffnung, die dein Glauben erfüllen kann. Wenn Menschen dich sehen oder hören, sollten sie Jesus sehen und hören. Wen hören sie, wenn sie dir lange zuhören? Jeder weiß dann, was du wirklich glaubst. Wenn ich dich einen Tag begleiten dürfte, als unsichtbarer Schatten, wüsste ich, was du wirklich glaubst. Du könntest viele Worte dann hier machen oder vor mir. Ich wüsste, was du wirklich glaubst, weil deine Worte verraten, wo du eigentlich noch stehst. Und das ist ja nichts Schlimmes. Da wir ja alle wissen, dass niemand von uns perfekt ist, dürfen wir entspannt sein mit unserer noch nicht Perfektion. Das Schöne ist, dass wir in Christus schon perfekt vor Gott sind. Das ist das Wichtigste. Vom Stand her sind wir perfekt. Wir haben den Stand eines Prinzen, einer Prinzessin vor Gott. Der Zustand wiederum ist eine andere Frage. Und der Zustand hat schon noch große Auswirkungen auf unser Leben in dieser Welt. Denn wir werden dem Zustand nach hier beurteilt, werden dem Zustand nach hier auch gewisse Ergebnisse haben oder auch nicht. Insofern arbeiten wir daran, dass Stand und Zustand sich immer mehr nähern. Ja, dass der Zustand langsam auf den Stand kommt, den wir dann spätestens, wenn wir bei ihm sind, auch haben werden. Im Epheserbrief steht, damals lebtet ihr getrennt von Christus. Ihr wart vom Volk Gottes Israel ausgeschlossen und wusstet nichts von den Zusagen, die er ihm gegeben hatte. Das waren wir waren Heiden. Euer Leben in dieser Welt war ohne Gott und ohne Hoffnung. Aber nun gehört ihr Christus Jesus. Ihr wart fern von Gott, doch nun seid ihr ihm nahe durch das Blut seines Sohnes, durch den Bund, den wir gleich im Abendmahl hier auch feiern wollen. Das ist der große Unterschied. Wir sind nicht mehr fern. Wir sind Heiden, aber wir sind Christen. Wir müssten keine Juden werden, wir mussten uns nicht beschneiden lassen und 1000 Gesetze halten, sondern wir dürfen sagen, wir sind in einen neuen Bund eingetreten, der uns mit Gott direkt verbindet. Bevor wir von neuem geboren wurden, hatten wir keinen Zugang zu Gottes jochzerstörender, bürdenwegnehmender, segnender Kraft. Wir wissen, dass Hoffnung ausschließlich durch Gott und sein Wort kommt. Echte Hoffnung hat nichts mit der Bedeutung zu tun, die wir im deutschen Sprachgebrauch üblicherweise haben. Die drückt ja eher Unsicherheit aus. Ich hoffe, ich kriege eine Gehaltserhöhung. Ist nicht wirklich die Aussage, die die Bibel mit Hoffnung meint. Es ist mehr so, vielleicht geht's ja gut, so eine Glücksspielgeschichte. Aber wenn ich sage, ich habe geistlich Hoffnung, dann heißt es nur, ich sehe schon das, was noch nicht sichtbar ist. Nach Hebräer 11,1. Ich sehe hinter den Vorhang dessen, was sichtbar ist. Und ich sehe schon, was kommt. Was ich mit meinen Worten, mit meinen Taten in die Existenz bringen kann, durch den, der in mir lebt. Und durch die Einhaltung der geistlichen Gesetze. Hoffnung ist, wenn sie biblisch ist, ist ein heißer Traum, der beständig vor meinen Augen ist. Den kriege ich nicht weg. Wenn ich was von ihm empfangen habe, was hoffe, vielleicht ist es deine Heilung. Du hängst gerade in einer Situation, wo es gerade schwierig ist. Und denkst, Mensch, wie komme ich da hier raus? Und lässt mit dir beten oder gehst allein zu Gott und du empfängst auf einmal ein Bild. Du siehst dich, wie du warst, als du noch gesund warst. Und du merkst, es ist nicht irgendwie nur ein Bild. Es ist ein Bild der Hoffnung von Gott. Und du klammerst dich und das Bild sagst, danke Herr, das ist, wie es eigentlich sein soll. Ich weiß Leute, die kleben sich wirklich Bilder von ihrer frischsten Zeit an einen Badezimmerspiegel, wenn sie vielleicht gerade Gehprobleme oder irgendwas haben, um zu sagen, das ist eigentlich, wer ich bin. Das ist eigentlich, wie Gott mich handelt. Das ist gerade nicht von Gott. Ich kann nicht immer alles verstehen und erklären, das ist auch nicht so wichtig. Aber ich kann von jetzt etwas verändern, indem ich anfange, anders zu sprechen und auch Dinge zu tun, die weise sind zu tun. Manchmal ist es eine Ernährungssache, die mich unterstützt, oder eine Bewegungssache, oder beides. Oder es ist einfach das richtige Aussprechen, oder mehr Zeit in Zungen zu beten. Es sind oft die kleinen Dinge, die beständig getan den größten Erfolg bringen. Die großen Operationen sind gar nicht immer so erfolgreich. Wenn ich das so beobachte. Manche Dinge haben dann Nebenwirkungen, die fast schlimmer sind als das ursprüngliche Übel. Nichts gegen Operationen. Alles hat seine Zeit. Aber manche Dinge kann man auch ohne Operation versuchen anzugehen, ohne dass man was riskiert. Und dazu empfehle ich gerne. Ich sage nicht, lass deine Medikamente weg. Nimm deine Medikamente. Medikamente sind kein Hindernis für deinen Glauben, wenn du Glauben hast. Wenn du keinen Glauben hast, nutzen dir die Medikamente oder das Weglassen auch nichts. Abraham sah dieses Bild von Isaak. Stell dir vor, er hat ja diesen Jungen bekommen, auch lange Zeit drauf gewartet, also 10 Jahre etwa vorher. Was sprach Gott zu diesem Abraham? Er gab ihm einen neuen Namen. Und dieser Name beinhaltet Vaterschaft. Vater vieler Völker heißt Abraham, was aus Abraham dann wurde. Und dann lief dieser alte Mann mit seiner alten Frau durch seine riesige Familie. Er hatte hunderte von Leuten, die zu seiner Familie, zu seinem Clan gehörten. Und er sagte, übrigens, ab heute heiße ich nicht mehr einfach nur Fürst, sondern ich heiße jetzt Vater vieler Völker. Bitte sprecht mich ab sofort so an. Ich stelle mir das vor, was die Leute gedacht haben. Der alte Knacker, jetzt klappt er schon so lange an den Sohn und jetzt geht's rund. Ne? Er sprach, ich weiß nicht, waren es 10 Jahre, müsste ich jetzt nochmal nachlesen, jahrelang diesen Namen aus. Er selbst sprach ihn, er hörte ihn. Und was passierte? Sarah wurde schwanger. Und sie bekam ihren Isaak. Das ist Handlung im Glauben. Andere hätten gesagt, Moment, ich habe das jetzt 2 Wochen gemacht. Pastor, es ist nichts passiert. Deswegen sage ich, wenn du was im Glauben tust, mach's ohne Limit. Manchmal machen wir uns selbst Limite. Aber bis Ende des Jahres ist mein Mann bekehrt. Das glaube ich. Vorsicht. Vorsicht. Was ist, wenn nicht? Was ist, wenn es nur dein Gedanke war? Dann fällst du in ein Loch. Bleib doch dran. Oder du hast eine tödliche Krankheit. Hat hier keiner, aber stell dir vor, hier passiert mal sowas. Leben ist lang. Und dann sagst du, naja, jetzt probiere ich es mal mit dem Glauben. Ich bete mal jetzt eine Weile so, wie Pastor das immer sagt. Mal gucken, was passiert. Ich kann dir genau sagen, was passiert. Gar nichts. Weil der Glaube dahinter fehlt. Und die Entscheidung, ich ziehe es durch bis zum Ende. Wie würde Gandalf sagen, bis zu jedwedem Ende. Bis zu jedwedem Ende. Sterbe ich. Lebe ich. Wie war das mit den 3 Jungs im Feuerofen? Die kannten Gott noch nicht so gut. Die wussten, Gott war da und die waren ihm hingegeben, aber die wussten nicht. Als der König sagte, beugt ihr euch, sagt nein, nur vor Gott. Wir wissen nicht, ob er uns retten kann, sagt er. Wissen wir nicht, aber wir werden uns nicht vor dir beugen. Wir heute wissen, unser Gott kann retten. Wir wissen, unser Gott will retten. Und das ist doch mehr, als jeder im Alten Testament sagen konnte. Wir können uns auf Dinge stellen, die damals noch nicht niedergeschrieben oder gesprochen waren. Und als er dann seinen Isaak opfert, überlegt euch den Schritt. Ja, er war ein junger Mann, vielleicht 17, 18 Jahre alt, vielleicht größer als er. Und er war fest entschlossen. Ich glaube nicht, er war der jammernde, traurige, was man manchmal so hört. Oh Gott, muss ich das wirklich tun? Oh Gott, mein Junge, und soll ich den wirklich da schlachten? Wie furchtbar. Ich glaube, er sah das, was danach kommt. Er hatte die Vorstellung, dass selbst aus dem Staub seines verbrannten Sohnes würde sein Sohn wieder auferstehen. Weil die Aussage hatte er von Gott. Er wusste, Isaak war von Gott. Und er wusste, wenn er ihm Gott zurückgibt, er könnte nichts verlieren. Er würde seinen Isaak wiederbekommen. Das ist eine Glaubensdimension, wo wir immer noch von lernen können. Wir denken ja manchmal, wir sind so modern. Hey, wir haben Internet, wir können jeden Tag 1000 Predigten hören aus der ganzen Welt. Und doch haben wir noch nicht die Beziehung, die Abraham mit seinem Gott hatte. Manchmal. Manchmal haben wir sie vielleicht auch. Und wir arbeiten daran, dass die manifest wird und beständig bleibt. Ich möchte euch aber auch nicht verschweigen, dass es Segenskiller gibt. Also Dinge, die euch das rauben wollen, was der Herr für euch hat. Juda sagte zu Luke, unmöglich ist immer alles für dich. Der kleine große Lehrmeister der Jedi-Ritter, dieser grüne Yoda, gibt seinem jungen Schüler Luke zwei ganz wichtige Ratschläge. Zwei Ratschläge, die jedem von uns weiterhelfen können. Auch wenn sie aus einem Science-Fiction-Film kommen, den manche sogar für esoterisch halten. Das sind Ratschläge fürs Leben, die ich glaube, die George Lucas aus der Bibel geklaut hat. Erstens sagt er, vergessen musst du, was früher du gelernt hast. Grammatik ist nicht seine Stärke, aber das war seine Aussage. Vergessen musst du das, was du früher hast gelernt. Wir müssen Dinge vergessen, die wir früher gelernt haben, die alle gelernt haben, die scheinbar ja Allgemeinwissen sind. Das zweite ist, nein, nicht versuchen, tu es oder tu es nicht. Es gibt kein Versuchen. Wenn du im Glauben wohin willst, gibt es kein Versuchen. Sag ich dir, alles was du versuchst, wird schief gehen. Es sei denn, Gott gibt besondere Gnade, was er manchmal macht. Aber in aller Regel wird es nicht durch, du kommst nicht durch und wirst nachher desillusioniert sein. Einer von den vielen Christen, die nicht mehr an Glauben glauben. Weil sie es nicht durchgezogen haben. Weil sie es eine Weile Limit gesetzt und dann hat es nicht geklappt. Wir haben auch mit Leuten gebetet, von ganzem Herzen, sie sind gestorben. Und danach? Was machst du? Hakst du das ab, reißt die Seiten aus der Bibel und gehst weiter? Gott verändert sich nicht. Und manches, was wir hier erleben, verstehen wir nicht. Und das hat uns Gott auch gesagt. Seine Gedanken, sagt er, sind nicht unsere. Wir haben nicht alles verstanden. Wir haben sehr viel verstanden. Wir dürfen Gott wirklich kennen, in vielerlei Hinsicht. Aber alle Details wissen wir erst, wenn wir im Himmel sind. Das ist einfach eine Wahrheit, eine Spannung, in der wir leben müssen, jeden Tag. Luke sagte dann jeden Satz, den wohl jeder von uns Gott schon einmal geantwortet hat, als er von uns etwas sehr Großes forderte oder wir vor einer großen Herausforderung standen. Er sagte wortwörtlich, ich schaffe es nicht. Es ist einfach zu groß. Denke ich an Dodie Osteen, das Buch empfohlen neulich von Krebs geheilt. Diese Frau, die abmagerte, Pastorenfrau, Mitte 30, in ihren besten Jahren, magerte ab auf um die 40 Kilo. Die Ärzte sagen, wir können nichts mehr tun, die Tumore sind zu groß. Es gibt keine Chance, es gibt keine Rettung. Das christliche Krankenhaus sagte das. Und sie sagte, nein, mein Herr hat sein Wort gegeben und ich halte daran fest. Und sie suchte sich 40 Bibelstellen aus, Heilungsbibelstellen aus der Schrift, die sie jeden Tag laut sich zusprach, jeden Tag. Sie weigerte sich zu Hause die Hausarbeit, die Kinder machen zu lassen, obwohl die sagten, Mama, du bist ja nur noch Haut und Knochen, du kannst das nicht mehr. Sie sagte, ich habe weitergemacht, weil ich glaubte, ich bin geheilt in Jesu Namen. Sie hat Dinge getan, wo wir heute denken, boah, das ist aber extrem, oder? Das Endergebnis davon ist, sie ist noch extrem lebendig. Sie ist heute nahezu 90 oder Ende 80. Sie ist immer noch da. Ihr Sohn hat die größte Gemeinde Amerikas inzwischen. Sie ist immer noch im Vorstand der Gemeinde aktiv. Leute, das war extrem und das war extrem erfolgreich. Sie hat sich geweigert aufzugeben. Sie hat durchgezogen bis zum Schluss. Und sie sagte, neulich habe ich es in einem Buch gelesen, sie hat nie aufgehört, diese 40 Stellen über sich auszusprechen. Sie spricht sie nach wie vor an jedem Tag ihres Lebens aus. Das ist Beständigkeit. Und da können wir lernen von. Lasst euch ermutigen. Lasst euch nicht entmutigen von Leuten, die Negatives erlebt haben. Oft kennen wir deren Geschichten nicht wirklich. Wir wissen nicht, wie konsequent sie Dinge getan haben oder auch nicht. Hinterher wird alles glorifiziert. Ja, ich habe doch geglaubt. Zeig mir deine Werke und ich zeig dir deinen Glauben, sagt der Herr. Okay, so viel dazu. Juda sagte ja ganz einfach zu dieser Aussage, es ist zu groß. Größe bedeutet nichts. Die Macht ist mein Verbündeter, ein mächtiger Verbündeter ist sie. Ist sie das? Der Glaube und die Kraft des Wortes und der Heilige Geist, nennen wir das doch mal Macht. Es ist genau das. Er ist mein Verbündeter. Darum sagt die Bibel, der in mir ist größer als der in der Welt. Er ist mein Verbündeter. Ich stehe im Bund. Wir feiern heute den neuen Bund. Mein Verbündeter ist der Herr. Wenn er mein Verbündeter ist, warum sagt die Bibel dann, wenn Gott für dich ist, wer kann gegen mich sein? In der Weltgeschichte wurde bis heute noch keiner gefunden, der die Frage mit Ja beantwortet hätte. Ich. Keiner, auch der Teufel nicht. Nein. Wenn er für dich ist, vergiss deine Gegner. Sie haben nichts in der Hand. Wir alle haben Dinge in den letzten Jahren gelernt, die wir vergessen sollten, wenn wir im Leben des Glaubens vorankommen wollten. Manchmal kommen Menschen zu mir, die hier Mitglied in der Gemeinde werden wollen. Die kommen aus einer anderen religiösen Geschichte raus, aus anderen Gemeinden und Formen. Und ich sage ihnen dann jedes Mal, dass sie ein Leben in ein Leben des Glaubens eintreten sollen und das vergessen sollen, was vorher war. Ist nicht immer einfach. Man hat ja auch Erkenntnisse und Dinge. Und sagen, wenn du hier glücklich werden willst, leg mal zur Seite, was du vorher alles schon gelernt hast und entscheide dich nochmal neu anzufangen. Weil wenn das von Gott ist, dass du hier bist, dann wird er dich eingliedern in diese Gemeinde und du wirst dieses volle Evangelium schmecken und lieben und wirst hierin ausschreiten, weiter als du es je vorher gemacht hast. Tatsächlich ist es für Menschen leichter, die geistlich in eine Gemeinde des vollen Evangeliums hineingeboren werden, als für solche, die aus einem anderen christlichen Hintergrund hinzukommen und sich selbst umerziehen müssen. Aber es ist möglich. Ich kann alte Dinge ablegen und ich kann neue ganz, ganz ergreifen. Weil wenn ich meine Hände leer gemacht habe und habe alles abgelegt, was ich vorher hatte, dann kann ich richtig zugreifen auf das, was Gott mir vor die Türe stellt. Und die zwei großen Hindernisse, ich nenne sie Segenskiller, denen wir widerstehen müssen, sind einmal Furcht. Furcht bewirkt Lähmung. Furcht nennt Gott immer einen Lügner. Furcht ist eine abhängige Lebensform. Die braucht mich, weil die kann mir nur Angebote machen. Ich muss darauf eingehen. Was würdest du tun, wenn du keine Angst hättest? Ist immer noch eine der wichtigsten Fragen, die wir uns stellen können. Und das andere ist Unglaube. Das ist das zweite Hindernis, der zweite Segenskiller. Furcht und Unglaube. Unglaube vergiftet und tötet echten Glauben. Wenn du die beiden zusammen einsperrst, wird der gewinnen, der stärker ist. Und manchmal ist es der Unglaube in uns, der stärker ist als der Glaube. Es entsteht durch das falsche Futter, weißt du? Wenn du manche christliche Bücher liest, kann das deinen Glauben kaputt machen. Deswegen gucken wir genau, was wir hier auf dem Büchertisch hinzunehmen, was nicht. Weil es gibt tatsächlich Bücher, die machen mehr kaputt als ganz. Und dann gibt es Bücher, die liest du und du bist danach ein Riese. Wow, und ich sag, ja, das ist es, weiter geht's. Medien machen meinen Glauben kaputt. Die falschen Freunde. Falschen Freunden zuhören vor allem. Zu wenig Zeit mit dem Wort und dem Gebet. Oder auch Kleinglaube ist ja eine Form von Unglauben. Jedoch Furcht und Unglaube führt beides immer zu Ungehorsam gegenüber Gott. Und darum ist es so gefährlich. Darum sind es Segenskiller. Wenn ich Gott widerstehe, wenn ich ungehorsam bin, sprich hochmütig, sagt die Bibel dazu, dann steht in meiner Bibel, dass Gott dem Hochmütigen widersteht. Dass ich also ungehorsam durch Unglauben oder Furcht in mein Leben zu, dann stellt sich Gott so gegen mich. Und wenn Gott so gegen mich steht, kann ich machen, was ich will. Ich komme keinen Millimeter voran. Darum ist es so gefährlich und immer wieder wichtig, dass ich mein Leben bereinige, dass ich sage, Gott, es tut mir leid, ich war hier ungehorsam. Ich habe nicht getan, was ich hätte tun sollen, obwohl ich es wusste. Vergib mir. Und dann geht er auch zur Seite und dann macht er wieder Verkehrspolizist. Okay, kannst weitergehen. Okay? Weil dem Demütigen gibt er Gnade. Und Demut heißt, ich muss manchmal den Weg nach unten antreten. Ja, zum Abschluss, Meister Yoda hat recht. Er sagte, erleuchtete Wesen sind wir. Nicht diese rohe Materie hier. Als Yoda dann gezeigt hat, was selbst eine so kleine und körperlich alte und gebrechliche oder gebrechlich wirkende Kreatur durch die Macht tun konnte, war seine Reaktion, Lukes Reaktion, also das glaube ich einfach nicht. Darum versagst du. Wir ändern gerade jetzt was daran. Wir nehmen die Schraube und den Schraubenzieher und ziehen jetzt an der Glaubensschraube ein Stück weiter. Lukes Auftrag war es, den bösen Darth Vader zu besiegen und dem unterdrückten und geknechteten Universum wieder die Freiheit zu bringen. Dein und mein Auftrag ist es, die Gebundenen dieser Welt in die gottgewollte Freiheit zu führen und den Teufel als den zu offenbaren, der er ist. Ein Lügner, ein Mörder und ein Zerstörer. Doch bevor wir das für andere tun können, müssen wir selbst gelernt haben, im Glauben zu leben und unser Land einzunehmen. So fasse ich zusammen, deine Worte haben große Kraft. Und Galater 6, Vers 9 sagt, dass wenn wir beständig das Richtige tun, wir garantiert eine Ernte erleben. Die Bibel, die Neurologie, die Erkenntnisse über das Zungenreden, die Quantenphysik, die Lehre der vierten Dimension und die Wasserwirtschaft haben bestätigt, dass du schöpferische Worte sprichst, ob du willst oder nicht. Du kannst damit Gutes oder Schlechtes schaffen. Du kannst damit segnen oder du kannst damit fluchen. Du selbst bist für das Empfangen verantwortlich. Es sind deine Entscheidungen. Du kannst hier rausgehen, genau wie du reingekommen bist. Und es ist deine Entscheidung. Oder du kannst sagen, ab heute wird sich hier was verändern. Hier weht jetzt ein neuer Wind in meinem Leben. Ich entscheide mich, klar mit Gott zu gehen. Es gibt ein Handout auch von dieser Predigt. Sieht so aus, könnt ihr euch mitnehmen. Es sind sogar zwei Bilder drauf. Einmal das Gute und einmal das Schlechte. Findet ihr aber auch im Internet, wenn ihr den Herrn, wie heißt er, im Motto eingebt. Dann findet ihr da einiges, sogar einige Videos in YouTube, wo von Peterson die Rede ist, wo diese Zungengeschichte nochmal grafisch dargestellt ist. Spannende Sachen, die alle dasselbe uns mitteilen. Doch ich möchte jetzt zuallererst nochmal die von uns ansprechen, die sagen, also mein Lebensschiff ist gerade so im Sumpf untergegangen. Und das, was ich eigentlich brauche, ist scheinbar unerreichbar. Ich bin verloren. Ich lebe zwar ein Leben und nach außen sieht doch alles gut aus, aber tief innen drin weiß ich eigentlich, dass ich keine Perspektive habe. Da ist weder Sinn noch Ziel in meinem Leben, das der Prüfung dieses Lebens standhält. Deine Zukunft ist untergegangen. Du weißt nicht, wie es weitergeht und du hast doch keine Ahnung, was sich ändern kann und wie du was ändern kannst. Aber dieses Gefährt, das ist nächstes Mal dein Leben, okay? Das ist dein Lebensschiff. Es ist nicht nur dein Verkehrsmittel, es ist dein Leben. Es ist deine Rettung, es ist deine Kraftquelle und es ist deine Zukunft. Da gibt's jemand, der hat das rausgeholt. Was du nicht konntest und was ich nicht konnte. Der hat das rausgeholt. Und der ist am Kreuz gestorben. Er hat das nicht wie Yoda gemacht, sondern er ist am Kreuz gestorben, hat beide Hände hingegeben. Weil er wusste, wir alle haben den Tod verdient. Jeder Einzelne hat gesündigt, wir haben gegen Gottes Gebote verstoßen, gewollt oder ungewollt, es ist geschehen. Wir haben die Beziehung zu Gott verloren, das weißt du auch, wenn du keine hast, was weißt du? Ich habe keine Beziehung zu Gott. Ich war früher katholisch, aber ich hatte keine Beziehung zu Gott. Religion ersetzt nicht die Beziehung zu Gott. Aber heute ist der Moment, wo du dich entscheiden kannst und sagen, ich brauche einen Retter, ich schaffe das nicht allein. Ich kriege mein Leben nicht in den Griff. Ich bin dankbar, dass ich mit 20 Jahren das erkennen durfte. Ich habe gesagt, Gott, ich bin ein cleveres Kerl, aber ich kriege mein Leben nicht so hin, dass ich sage, es ist wirklich lebenswert. Ich scheitere an allen möglichen Punkten. Keiner kriegt es mit, aber ich weiß es. Keiner hat Tränen gesehen, die ich geweint habe, aber Gott hat sie gesehen und hat mich gerufen, so wie ich vielleicht jetzt dich oder sie rufe. Ich möchte vorschlagen, heute Worte zu sprechen, die das Alte außer Kraft setzen, was du bisher gesprochen oder geglaubt hast. Und etwas Neues instand setzen. Ich sage wirklich instand, weil es schon mal da war. Weil du es als Baby noch hattest, als Kleinkind noch hattest. Irgendwann in deinen Teenagerjahren ist es verloren gegangen. Jetzt ist es deine Entscheidung. Es ist der erste Schritt hinein. Und ich möchte euch bitten, aufzustehen. Wir stehen jetzt vor Gott. Gott ist der Einzige, der retten kann. Niemand sonst kann es. Gott hat seinen Sohn gesandt, hat gesagt, jeder, der an meinen Sohn glaubt, in der Form, dass er ihm sein Leben gibt und ihn um Vergebung der Schuld bittet. Jeder wird gerettet werden. Das ist die gute Nachricht. Und wenn Gott rettet, dann rettet er richtig. Dann ist es so eben, das Schiff kommt nicht nur gerade so aus dem Wasser raus, sondern es stellt sich auf trockenen Boden. Und das ist sein Reich, dieser trockene Boden. Und wer das möchte, möchte ich einladen, jetzt einfach Worte nachzusprechen, die, wenn sie aus deinem Herzen kommen, also wenn du dazu stehst, dein Leben retten. Und zwar heute, hier und jetzt. Sprich nach, Herr Jesus, ich glaube, dass du Gottes Sohn bist. Und ich weiß, dass ich gesündigt habe. Herr, vergib mir all meine Schuld. Wasch mich rein und mach mich neu. Stell mich wieder her zu dem Menschen, von dem du träumst. Ich empfange jetzt deine Vergebung. Und ich bin jetzt
dein geliebtes Kind.
Und bitte dich, Herr,
führe mich
von nun an
bis zu meinem letzten Atemzug.
Und dann bis in Ewigkeit.
In Jesu Namen.
Amen.
Liebe Hörerin, lieber Hörer, mein Name ist Bernd C. Trümper. Ich bin Pastor des Christuszentrums Limburg. Ich freue mich sehr, dass Sie sich die Zeit genommen haben, diese Aufnahme anzuhören. Möglicherweise sind Sie überrascht über die Art, wie hier über Gott gesprochen wird, und Sie fragen sich, ob es wirklich möglich ist, Jesus heute persönlich zu begegnen. Jesus Christus ist real. Tatsächlich ist unser Verstand nicht fähig, diesen wunderbaren Gott der Bibel ganz zu erfassen. Die Bibel lehrt uns, dass wir uns nur auf eine einzige Weise Gott nähern können. Durch Glauben. Jesus machte uns anhand des weltbekannten Senfkornbeispiels deutlich, dass wir nicht überfordert sein würden, genug Glauben aufzubringen, um ihm zu begegnen. Niemand wird Nachfolger Jesu Christi, nichts anderes bedeutet das Wort Christ, ohne Jesus als Herrn über sein Leben anzunehmen. Die Voraussetzungen sind für viele fast zu leicht. Wenn sie glauben, dass Jesus der Sohn Gottes ist, dass er für ihre Schuld am Kreuz starb und nach 3 Tagen von den Toten auferstand, erfüllen sie bereits die Hälfte der Voraussetzungen. Die andere Hälfte ist ihr Wunsch, von ihrem bisherigen Lebensstil umzukehren und von nun an Jesus Christus die uneingeschränkte Herrschaft über ihr Leben zu geben. Die Folgen werden sie erstaunen. Plötzlich sind sie nie mehr allein. Jesus Christus hat ihnen versprochen, immer und überall bei ihnen zu sein. Er ist von dann ab ihr Helfer. Er hört ihnen zu, er tröstet sie und er hilft ihnen aus jeder Krise ihres Lebens. Außerdem haben sie auf einmal überall Geschwister. Warum? Nun, viele Menschen auf der ganzen Welt, in den verschiedensten Kirchen und Gemeinden, sind bekennende Christen. Sie haben nun denselben Vater wie diese und sind folglich verwandt. Vielleicht leben sie in Limburg oder Umgebung. Nun, dann haben sie die Gelegenheit, viele interessante Menschen kennenzulernen, die zwar sehr unterschiedlich sind, aber alle die Liebe Gottes in ihrem Herzen wohnen haben. Und das werden sie spüren. Der Start in ein Leben mit Jesus Christus ist nicht schwer oder kompliziert. Ich werde anschließend ein einfaches Gebet sprechen, das Sie von ganzem Herzen nachsprechen können. Tun Sie das, verspreche ich Ihnen, dass Jesus noch heute in Ihr Herz einziehen wird und Sie nie mehr dieselbe oder derselbe sein werden. Beten Sie dieses Gebet und machen Sie ganze Sache mit Gott. Sprechen Sie mir bitte nach. Herr Jesus, ich glaube, dass du Gottes Sohn bist. Ich glaube, dass du auch für meine Fehler und mein Versagen am Kreuz gestorben bist. Ich glaube, dass du von den Toten auferstanden bist und nun zur Rechten des Vaters sitzt. Ich habe viele Fehler gemacht. Menschen verletzt und mein Leben an deinem Willen vorbeigelebt. Bitte vergib mir und hilf mir, in deinen vollkommenen Plan für mein Leben hineinzufinden. Du sollst von nun an der Herr meines Lebens sein. Ich danke dir, dass ich jetzt neues Leben empfangen habe. Und ein Kind Gottes geworden bin. Amen. Wenn Sie dieses Gebet von ganzem Herzen gebetet haben, sind Sie jetzt ein Kind Gottes geworden. Gott selbst wird Ihrem Geist bestätigen, dass Sie nun Gottes Tochter, Gottes Sohn sind und ewiges Leben haben. Hier noch ein paar wichtige Tipps, damit Sie in Ihrer Beziehung zu Gott schnell wachsen und ein erfolgreiches Leben führen können. Tipp 1. Suchen Sie sich eine Gemeinde, in der das volle Evangelium gepredigt wird. Und gehen Sie regelmäßig in die angebotenen Veranstaltungen. Am besten Sie besuchen dort einen Glaubensgrundkurs, um die Fundamente des Glaubens kennenzulernen. Wenn Sie im Landkreis Limburg-Weilburg oder Umgebung wohnen, kommen Sie doch gerne zum Christuszentrum Limburg. Wir bieten solch einen Glaubensgrundkurs 1 bis 2 Mal im Jahr an. Die Teilnahme ist für Sie kostenfrei und völlig unverbindlich. Ein weiteres Highlight des Christuszentrums, das wie kaum etwas anderes Ihr geistiges Leben bereichern wird, ist das spezielle Begegnung mit Gott-Wochenende, das wir regelmäßig anbieten. Hier können Sie in einer sehr intensiven Zeit mit Gott sein aktives Handeln an sich selbst erleben und Gott so nahe kommen, wie das im Alltag nur sehr selten geschieht. Informationen hierzu senden wir Ihnen gerne zu. Tipp 2. Lesen Sie jeden Tag in der Bibel. Die Heilige Schrift ist das geschriebene, durch den Heiligen Geist inspirierte Wort Gottes. Es ist die perfekte Anleitung für Ihr Leben. Immer bevor Sie darin lesen, sollten Sie Gott bitten, Ihnen die Schriftstellen aufzuschließen, die Ihnen in der jetzigen Situation helfen können. Beginnen Sie damit im Neuen Testament, dem 2. Teil der Bibel, zu lesen. Dort geht es um Jesus Christus. Sie werden ermutigt und auferbaut. Gerne senden wir Ihnen kostenfrei einen Bibelleseplan zu. Tipp 3. Sprechen Sie mit Gott im Gebet, um ihn besser kennenzulernen. Reden mit Gott ist nicht nur ein einseitiges Abladen Ihrer Probleme. Gott wird Ihnen auch antworten. Er hat fest versprochen, dass er unsere Gebete, wenn wir sie im Glauben vor ihn bringen, auch beantworten wird. Er redet auf unterschiedliche Weise. Manchmal spricht er direkt zu mir in meinen Gedanken. Oft tut er es aber durch sein Wort, die Bibel, oder durch andere Christen. Seien Sie gespannt und rechnen Sie fest damit, dass Gott sich Ihnen offenbaren wird. Mein Hauptziel und das aller meiner Mitarbeiter ist es, Menschen mit dem lebendigen Gott bekannt zu machen. Wenn Sie Jesus durch diesen Dienst kennengelernt haben, würde ich mich sehr freuen, von Ihnen zu hören. Vielleicht schreiben Sie mir einen Brief. Dann bitte an Pastor Bernd C. Trümper, Schulstraße 5 in 65558 Heistenbach. Oder Sie schicken mir ein Fax an den 06432 98174. Oder eine E-Mail an info@cclm.de. Alles kleingeschrieben. Ich verspreche Ihnen, ich werde meine Freude über Ihre Entscheidung für Jesus mit vielen anderen Christen teilen. In der Bibel steht, dass die Engel im Himmel feiern für jeden einzelnen Menschen, der zu Gott findet. Besonders freuen würde ich mich, Sie einmal persönlich kennenzulernen. Unsere Gottesdienste sind jeden Sonntag um 10 Uhr in unserem Gemeindezentrum, dem alten Limburger Metropoltheater in der Josef-Ludwig-Straße 2. Wie auch immer, ich freue mich sehr, von Ihnen zu hören. Erlauben Sie mir noch einen letzten Hinweis. Wenn Sie über einen Internetzugang verfügen, schauen Sie doch einmal auf unsere Website vorbei. Unter www.cclm.de finden Sie zahlreiche interessante Informationen und Fotos zu unseren Veranstaltungen. Besonders der Download-Bereich mit Predigten im MP3-Format zum kostenfreien Download ist vielerorts ein Geheimtipp. Kopieren und auf CD brennen ist ausdrücklich erlaubt. Also schauen Sie mal vorbei unter www.cclm.de. Ich wünsche Ihnen gottesreichen Segen, Ihr Bernd C. Trümper.